Tax on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientemp und mir, Andreas Riedl. Heute zum Thema Verwaltungsgrundsätze für Rechnungspreise 2024. Servus, Axel.
Hallo, Andreas.
Es ist Dezember 2024 und wir erhalten mittlerweile seit einer guten Woche die Verwaltungsgrundsätze 2024 in den Händen, beziehungsweise haben sie auf dem Bildschirm vor uns. Und ich habe eine Frage an dich, quasi halb im Scherz, halb im Ernst. Was glaubst du denn, welche Frequenz plant das BMF für die Verwaltungsgrundsätze für Rechnungspreise in Zukunft? Also ist das eine schleunigende Kurve, wo die Abstände weiterhin sinken werden? Oder, also die Frequenz war ja vorher so 1983, 2005, 2021, 2023, 2024. Also kriegen wir im nächsten Jahr zwei? Oder ist jetzt mal wieder Pause?
Das ist natürlich, also dass wir jetzt so in großer Folge die vielen BMF-Schreiben mit überwiegend ähnlichem Text natürlich auch hier sehen, die wieder neu überarbeitet haben. Also A, ich sag mal, aus Sicht des BMF sind es natürlich externe Effekte. Also die OECD hat wieder irgendwas gemacht, beziehungsweise hier der Gesetzgeber, da muss man irgendwie drauf reagieren. Und da man abgekehrt ist von, ich sag mal, diesen Einzel-BMF-Schreiben zu bestimmten Themen, ja, sei es nur Funktionsverlagerung oder die Anwendung von 1 ASDG in irgendwelchen obskuren Spezialfällen, sondern sagt, ich will das in einem Gesamtwerk machen, muss man das Gesamtwerk natürlich dann häufiger überarbeiten. Wobei wir jetzt hier sehen, diese Überarbeitung, es hört sich an, als wäre das ein ganz neues BMF-Schreiben, das ist es ja gar nicht. Ne? Also hab die KI nicht drüber laufen lassen, wie viel Prozent sozusagen tatsächlich geändert wurden an den Wörtern. Aber am Ende sind es ja, wir werden es gleich ja nochmal besprechen, 3 Themenbereiche, die hier überhaupt angefasst wurden. Bei dem Rest sieht man ja nur homöopathische Änderungen. Das Schöne ist, das nehme ich mal positiv darin, ich kann mir das Datum ganz gut merken, 12.12.24, ja, das finde ich ist also ein schönes Datum, 12.12. und die beiden Zwölfen ergeben Ausdruck 24, das kann ich mir mit meinem kaputten, komischen Gehirn ganz gut merken. Das ist so, ja, wie die Weihnachtserlasse, so 24.12. das BMF schreiben, konnte ich mir auch mal gut merken. Da hoffe ich doch, dass hier das BMF an den Endverbrauchern auch denkt, also im Zweifelfall mich, ja, und hier weiterhin hoffentlich schöne Daten für seine BMF-Tarif reserviert.
Ja, wenn man der Logik folgt, dann wird es in 25 eher schwierig, weil, haben wir.
Machen wir doch in geraden Jahren am besten dann, oder?
Ja, also ich meine, einerseits sehe ich die Tendenzen ja auch, andererseits wird es, glaube ich, schon schwierig, weil auch dieses Schreiben ja wieder anzuwenden ist auf alle offenen Fälle und immer mehr Punkte dazukommen, die wir alle auf alle offenen Fälle noch anwenden, wo sich dann teilweise die Rechtsauslegung schon geändert hat, beziehungsweise jetzt auch, wenn wir zu den Finanzierungstransaktionen vielleicht als erstes gucken, jetzt auch Themen da anwendbar sind, die vielleicht vorher nicht anwendbar waren. So.
Ja, wir haben natürlich, ich sag mal, durch die Änderung von A1 Absatz 3 D und E haben wir natürlich jetzt, ich sag mal, ein Gesetz, was anwendbar ist. Jetzt muss das BMF sich überlegen, was mache ich denn damit? Also welche Handhabung gebe ich denn jetzt meinen Betriebsprüfern, wie sie dieses Gesetz auch wirklich anwenden und dann damit natürlich den Steuerpflichtigen, wie man damit noch umgehen kann. Die Steuererklärungen für 24 sind ja auch noch nicht fertig. Also wenn man da grobe Unwägbarkeiten sieht, kann man das in der Steuererklärung natürlich auch noch berücksichtigen. Aber ja, schöner wäre es, wenn man das eher nach vorne schauend machen würde. Ne? Aber diese Hoffnung habe ich allgemein im Steuerrecht schon aufgegeben. Von daher trifft mich das jetzt gar nicht mehr so schlimm emotional. Ja, das ist leicht für die Hörer, die da wahrscheinlich erst im Januar hören. Wir haben gerade Ende Dezember. Ja, also von daher sind wir wahrscheinlich auch nervlich gerade ein bisschen angespannt. Nicht wegen der Podcast, sondern natürlich wegen des Jahresendgeschäftes.
Gut, an der Stelle kann man, glaube ich, dann auch einen Querverweis einmal machen, damit wir uns jetzt nicht wieder heute mit allen Themen zu den Finanzierungstransaktionen im Detail herumschlagen. Da gibt es eine Folge dazu, die findet man auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer man seine Podcasts abonniert hat, von uns auch zu, wo wir uns schon mal mit dem Entwurf dieses BMF-Schreibens befasst haben und uns das im Detail angeguckt haben. Hier, damit wir zu den zwei anderen Themen heute auch noch was gesagt bekommen, vielleicht nur zu den aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht relevanten Änderungen im Vergleich zu dem Entwurf, den man da so sieht oder die man da so sieht. Da kann man, glaube ich, vorweg erstmal sagen, so allzu viele Änderungen im Vergleich zum Entwurf des BMF-Schreibens sehen wir erstmal nicht. Und da würden wir jetzt gar nicht unsere analytischen Fähigkeiten allzu sehr unterschätzen. Ich glaube, es gibt nicht allzu viele relevante Änderungen im Vergleich zum Entwurf. Das, was man schon entdeckt hat, glaube ich mittlerweile, das ist, also vielleicht gucken wir uns mal so ein paar Highlights trotzdem an, was sich da jetzt so findet. Wenn man in die Textziffer 3.132 guckt, Da ist ein Satz dazugekommen, der vielleicht auch eher klarstellende Wirkung hat, was so die Auslegung des Gesetzes an sich angeht. Da mag ja der ein oder andere, uns ging es da auch ein bisschen ähnlich, im 3D und 3E auch vermisst haben, eine, sag mal, Gesetzesfolge. So, und da dann einfach die logische Konsequenz zu haben, ja, dann muss ich halt auf den 1.1 wieder hoch und dann entsprechend feststellen, was denn der fremdübliche Zins auch wirklich ist. Und erst wenn es da eine Abweichung gibt, das ist ja die Logik aus dem Paragraph 1.1 TG ganz grundsätzlich, also wenn ich eine Einkünfteminderung habe, basierend auf einem fremdunüblichen Preis, dann wird auf den fremdüblichen Preis korrigiert. So, das ist halt hier jetzt auch so. Wunder, oh Wunder. Also wenn man sich da fragt, das läuft doch ins Leere. Naja, da wird jetzt zumindest im BMF-Schreiben mal die Annahme getroffen, es läuft nicht ins Leere. Die Korrektur erfolgt dann über den 1, die gibt es ja auf jeden Fall. So, die wird ja durch den 3D jetzt auch nicht ausgehebelt, die 1-Korrektur. So.
Das hat man jetzt nochmal klargestellt, das hat man auch noch insoweit eingeführt, ja, dass das sozusagen nur für diesen übersteigenden Teil ist. Ich glaube, das ist aus Sicht des BMS hier nochmal klarstellen, weil wahrscheinlich einige diese Kritik geäußert haben, dass die Rechtsfolge nicht so ganz eindeutig zu sein scheint. Und also aus Sicht des BMF ist es die, glaube ich, aber um dem vorzubeugen, hat man es dann hier einfach nochmal ins BMF-Schreiben mit aufgenommen. Vielleicht nochmal in 327, ja, da hat man ja auch gesagt, auch die Aufnahme von Fremdkapital kann dem Unternehmenszweck entsprechen, ja, um daraus Gewinnausschüttungen durchzuführen. Das hat man jetzt hier nochmal ein bisschen nachgeschärft. Und zwar widerspricht dann nicht dem Unternehmenszweck, wenn das zu der, ich sag mal, unternehmensüblichen Ausschüttungspolitik gehört. Also nicht jede Ausschüttung, sondern nur die unternehmensübliche Ausschüttung, ja, wäre damit durch den Unternehmenszweck gedeckt. Und man hat auch nochmal klargestellt, dass selbstverständlich das Vorhalten von fremdüblichen Liquiditätsreserven, also meine quasi Vorsichtskasse, dass das auch dem Unternehmenszweck dient und dass man das natürlich auch über Kreditlinien oder über direkte Darlehen machen kann.
Was ja schon insgesamt in der Gesamtschau bedeutet, es geht um die eher missbräuchlichen Konstruktionen und halt um ein gesundes Monitoring der ganzen Geschichte. Also ja, Liquiditätsreserven schon, die kann aber auch nicht ewig groß sein. Also da halt einen gewissen Realismus dann auch entsprechend in die Sache zu bekommen.
Da sind wir aber auch wieder bei dem Grundproblem, dass natürlich das schwer zu überprüfen ist, was fremdübliche Liquiditätsreserven sind, weil wir eine fremde Dritte beobachten, die gar keine haben und fremde Dritte beobachten, die mehrere Jahre an Liquidität vorhalten, ja, weil die vielleicht risikoaverser sind als andere. Also das
faszinierende Weise ist es auch bei fremden Dritten so, wenn die Ergebnisse stark sind, dass die Liquiditätsreserve teilweise schon auch sehr groß werden kann. Also das ist jetzt auch nichts, was irgendwie komplett fremd unüblich wäre, so in starken Ergebnissituationen. Ja, und dann vielleicht der Verweis auf die Textziffer 3.146 zum zeitlichen Anwendungsbereich. Das ist so geblieben, wie es auch im Entwurf war. Das ist, glaube ich, aber nochmal eine gute Erinnerung so an der Stelle, dass die Finanzierungsbeziehungen, die vor dem Jahr 24 abgeschlossen wurden, soll die denn über das Jahr 24 hinausgehen, da sind die entsprechenden Regelungen gültig und müssen auch angewendet werden. Es gibt quasi immer noch diese Erleichterung für Finanzierungsbeziehungen, die vor dem 31. Dezember 24 beendet wurden, dass man da nicht mehr detailliert drauf gucken muss. So, und das kann man natürlich auch hier, das wäre mal vielleicht Jahresmilde zum Jahresende, hier dankbar sein, dass man die sich auch nicht mehr angucken muss, wenn sie denn vor dem 31. Dezember 2024 zu Ende gehen. Ja, bei den anderen kommt man dann wohl nicht drum rum.
Was Sie nochmal klargestellt haben, Entschuldigung, ist, dass es beim Cashpool nicht auf die Implementierung des Cashpools allgemein ankommt, also den ich vor 20 Jahren mal angefangen habe, sondern da natürlich auf die einzelnen Beziehungen, also meine Soll- und Haben-Position, die ich da innerhalb des Jahres in dem Cashpool eingehe. Das haben Sie hier nochmal explizit herausgearbeitet.
Ja. Ist aber auch eine klarstellende Herausarbeitung, die an sich sinnbehaftet ist. Also das kann man, glaube ich, auch sagen. Dann zu den anderen Themen, Axel. Ich glaube, ganz jahresmilde werden wir vielleicht nicht. Ene, mene, mu. Dann lass uns doch die Arbeitnehmerentsendung vielleicht als erstes.
Ja, und das alte BMF-Schreiben vom 9. November 2001 war ja sozusagen das letzte Überbleibsel aus der Welt, die ich gerade beschrieben habe, wo man für jede einzelnen Transaktionsarten, Gruppen, Funktionsverlagerung und Arbeitnehmerentsendung und sowas ähnliches ein BMF-Schreiben gemacht hat, das ist irgendwie noch übergeblieben. Das hat man jetzt auch eliminiert. Ja, also das wird aufgehoben. Ja, es wird verwiesen auf das allgemeine, ja, auch sehr umfangreiche BMF-Schreiben, erstaunlicherweise auch vom 12. Dezember, nur 2023, zur steuerlichen Behandlung des Arbeitslohnes nach den Doppelbesteuerungsabkommen. Da gibt es ja hinten in der Textziffer 4.3, glaube ich, auch Regeln, die sich nicht sozusagen mit der Besteuerung des Arbeitnehmers alleine beschäftigen, sondern eben auch mit unserer Verrechnungspreisfragestellung. Also wie sozusagen die Kosten dann aus diesem Arbeitnehmerverhältnis eben auch gegebenenfalls aufzuteilen sind. Da sind ähnliche Themen angesprochen wie in diesem aufgehobenen BMF-Schreiben. Ja, man hat das, glaube ich, jetzt hier einfach ein bisschen entschlackt. Es ist ein bisschen kürzer, ja, die Regelung, die wir davon haben. Also ein paar Klarstellungen und Vereinfachungen fallen vielleicht auch weg. Aber ansonsten unter uns sind das ja auch nie die großen Themen gewesen, die uns bei der Verrechnungspreiswelt so um den Schlaf gebracht haben. Ja? Da jetzt kommt der Kollege Riedel wieder mit seinen Kriegsgeschichten.
Also an sich ist das, glaube ich, ein Thema, was unterschiedliche Unternehmensarten unterschiedlich getroffen hat.
Ja.
So, also ich bin an der Stelle voll dabei bei dir, wenn wir sagen, so den typischen deutschen Outbound-Konzern hat das in Deutschland vielleicht in seiner Betriebsprüfung nicht voll, also war das nicht das prägende Thema wahrscheinlich. So, der ist mit der Dachmarke getriezt worden, der ist mit seinen Vertriebsvergütungen getriezt worden, haben wir vielleicht auch nochmal auf irgendwie Personalentsendungen geguckt, das ist aber nicht so das Thema. So jetzt, wo ich hier so in Frankfurt hier sitze und dann vielleicht auch die ein oder andere Auslandsbank hier ihre Niederlassung hat. Oh, und da ist es so ein Modethema. So, und da war immer die Aussage, an sich ist es wie so das hässliche 90er-Jahre-Kleid, was einen da die ganze Zeit begleitet und quasi nicht verschwunden ist. So. Und da war dieses BMF-Schreiben manchmal auch nicht wirklich hilfreich, das kann man auch sagen. Da sind schon auch Teile drin, die man da kritisch beobachten kann. Also bei jedem BMF-Schreiben, was jetzt über 20 Jahre auf dem Buckel hat, so, da gab es schon den ein oder anderen Lerneffekt. Aber dieses BMF-Schreiben hatte schon auch klare Aussagen, die da enthalten waren, die in der Praxis hilfreich waren. So, und eine von diesen klaren Aussagen war ja bis dato, dass für diese Arbeitnehmerentsendungen, dass da nur die Kosten des Arbeitnehmers, in Klammern die Gesamtkosten, ohne einen Kostenaufschlag ein fremdvergleichskonformer Verrechnungspreis sind. So. Und da hat man sich über Gehaltshöhen vielleicht mal gestritten und diskutiert. Aber man hat nicht gestritten, ob denn da vielleicht noch ein Profit-Element drauf muss und solche Themen so. Und diese Box geht aus meiner Sicht jetzt schon etwas mehr wieder auf. Und da stand dann auch noch ein anderer Satz drin, der da jetzt irgendwie so mit verschwunden ist und der aber aus meiner Sicht sehr hilfreich war. So, weil das ja auch nicht in der Kontrolle des Unternehmens liegt. Da stand irgendwie drin sinngemäß, dass das Know-how, was mit dem Mitarbeiter quasi im Kopf des Mitarbeiters sich befindet, dass das quasi mit der Arbeitnehmerentsendung mit vergütet ist. Und das war schon eine schöne Abgrenzung zu sagen, naja, wenn ich da jetzt einen Wissenstransfer habe, der in dem Mitarbeiter liegt, so, dann kommen wir gar nicht erst auf die Idee, da nochmal gesondert was zu vergüten. Also meine persönliche, vielleicht jetzt wenig jahresmilde Einschätzung zu diesem Thema ist, ich finde, so meine Meinung ist, man hat sich hier ein bisschen einfach gemacht, in dieser Änderung der Textziffer 3.80 quasi einfach nur den Verweis auf dieses BMF-Schreiben, dieses einkommenssteuerliche BMF-Schreiben reinzupacken und sonst alles rauszustreichen. So, da hätte man schon, also eben so ein bisschen Lessons learned, vielleicht die guten Sachen auch übernehmen können und die kritischen Sachen gerne rausschmeißen können, aber nur rauszustreichen und aufzuheben. Also gerade wo dieses Feld durch Dempi und alles auch irgendwie so ein bisschen komplexer geworden ist, wenn man denn jetzt hier konsolidieren will, jetzt in diesem Jahr, halte ich das vielleicht für den nicht ganz proaktiven Ansatz, hier auch wirklich Konflikte zu vermeiden und mal so ein paar positive Dinge mitzunehmen. So, sorry.
Ja, meine Leidenschaft. Also natürlich, das war auch immer schon ein Inbound-Schreiben, ja, also was eben genau die Fälle abdecken sollte, da gab es einige spektakuläre Fälle schon etwas lange her, also im letzten Jahrtausend, worauf das dann als Reaktion auch gelassen ist, wo ausländische Unternehmen halt teure Mitarbeiter nach Deutschland entsandt haben, die Kosten waren hier und damit war der Gewinn in Deutschland gering. Einige von diesen angesprochenen Punkten finden sich aber natürlich schon in diesem BMF-Schreiben wieder da, in dieser Textziffer 433. Also da steht auch, es geht hier um die Übernahme der Kosten. Also da steht nichts von Kostenaufschlag und so weiter, ja. Da ist das Rotationssystem, wird da auch behandelt. Also wo ich sozusagen als System Menschen einfach durch meinen Konzern und verschiedene Länder laufen lasse, um herauszufinden, in wessen betrieblichen Interesse ist das eigentlich. Also nur des Aufnehmenden oder hat das abgebende Unternehmen nicht auch ein Interesse daran? Und deswegen müsste man das aufteilen. Also von daher, jetzt vielleicht habe ich einfach auch Glück gehabt und nicht so viele Fälle, bin ich da noch ein bisschen entspannt bei der Aufhebung des BMF-Schreibens. Ja, vielleicht kann man in diesem, wie du schon sagst, eigentlich Arbeitnehmer-Einkommensteuer-BMF-Schreiben da an einigen Stellen auch nochmal nacharbeiten. Aber auch da zumindest die Grundideen, die in dem alten BMF-Schreiben aus 2001 drin standen, die sind ja nicht weg. Ne? Also von daher.
Also ja, so, aber auch an der Stelle geht es mir dann teilweise auch wieder ums Handwerk. So, und also wenn ich den Verrechnungspreispunkte in dem BMF-Schreiben packen will, dann packe ich das nicht in das einkommenssteuerrechtliche BMF-Schreiben irgendwo in Textziffer 4, 3, Punkt, 3, Punkt. So, Achtung, wenn man da reinguckt, wird man feststellen, die Nummerierung ist wirklich so. Sondern dann packe ich das irgendwie in den Verrechnungspreis BMF-Schreiben. So, ist es jetzt nicht eine Übung, dass der Verrechnungspreisexperte im richtigen Einkommensteuer-BMF-Schreiben die richtige Passage findet zu seinem Fall, die er sich dann auch noch anguckt und die aus einer anderen Perspektive geschrieben ist. So,
aber wir wollen es bei KI ja auch nicht so einfach machen, unseren Job zu übernehmen. Von daher, wenn wir nur ein BMF-Schreiben geben, dann
gucken wir, wenn wir müssen anderen anschauen. Ich kann nichts mehr sehen. Aber ich glaube zu dem Thema, ich beschränke mich jetzt auch und dann kommen wir zu unserem dritten Thema und das ist der Amount B.
Ja,
der
ist ja viel spannender, finde ich, weil der treibt.
Ja, da kommen wir jetzt zu den großen Erleichterungen, oder Axel?
Ja gut, ich glaube, wir hatten auch eine Folge zu Amount B schon gemacht. Also ob das sozusagen technisch eine wirkliche Erleichterung ist, weiß ich nicht, aber das BMF-Schreiben hat sich jetzt sozusagen auch dazu geäußert. Die mussten ja irgendwas tun, weil die OECD hat veröffentlicht, ja, die OECD-Verrechnungspreisgrundsätze 2022 quasi, sind ja drin. Und die neue Textziffer 3.63a, ne, hat man also sozusagen da noch nachgeschoben, sagt im Prinzip jetzt auch, okay, wenn ich da so einen Amount B-Fall habe und ich habe das OECD-Paper auch in der deutschen Version als Anlage, ich glaube, 3 und 4, oder nee, Anlage 4 und Anlage 5, so, da hinten veröffentlicht, dann wende ich das an, weil Deutschland ja, ich sag mal, eine politische Verpflichtung eingegangen ist, die sogenannten Covered Jurisdictions oder, weiß gar nicht, wie die auf Deutsch jetzt genau heißen, wenn die Amount B anwenden, dass ich mich politisch verpflichte, das sozusagen auch anzuhalten. Ja? Jetzt kann man sich theoretisch die Frage stellen, ist das eigentlich Fremdvergleich, was der Amount B da macht? Ne? Also, was ist unsere Rechtsgrundlage eigentlich dafür, wenn da eine Anpassung passiert, dass ich das aus deutscher Sicht akzeptiere? Darum hat das BMF-Schreiben das auch relativ kurz gemacht, glaube ich, ja, und hat gesagt, okay, ist es nicht zu beanstanden, ja, wenn der Verrechnungspreis für diese Geschäftsvorfälle mit diesen Jurisdiktionen, mit diesen Steuerhoheitsgebieten nach dieser Anlage 4, ja, also dem Amount B, durchgeführt wird. Aber, das sind ja 66 Staaten, die gesagt haben, das wäre eine tolle Idee, wenn wir das machen könnten. Das mache ich aber nur, wenn das keine nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiete im Sinne des Steueroasenabwehrgesetzes sind. Das ist aber nur eins davon, ja, wenn ich das richtig gelesen habe. Und jetzt wird es schon ein bisschen interessanter als Ausgrenzungskriterium. Ich hätte ganz gern auch ein Doppelbesteuerungsabkommen mit dem Staat. Ja, also jetzt haben wir diese 66 Staaten, da fällt fast die Hälfte davon im Prinzip mit diesen beiden Kriterien weg. Da sind eben auch Staaten dabei, also weiß ich nicht, Kap Verden, was haben wir denn noch Schönes, Samoa, St. Vincent und die Grenadinen, also war ich jetzt noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, da kann man schön Urlaub machen. Mit denen haben wir da kein Doppelbesteuerungsabkommen, von daher ist das schön, aber die fallen halt raus. Von den anderen Staaten sind natürlich ein paar spannende dabei und Brasilien zum Beispiel, die wollen das auch haben, aber leider haben wir immer noch kein DBA mit Brasilien, also von daher wird das nicht funktionieren. Aber wenn ich mir die anderen Staaten mal so angucke, ja, sind da natürlich neben der Republik Moldau und der Mongolei eben auch zum Beispiel Argentinien, Vietnam, Mexiko, Südafrika drin. Also Länder, mit denen die Transaktionsvolumina wahrscheinlich auch ein bisschen höher sind. Ja, ganz viele nordafrikanische Staaten, Marokko, Tunesien, Ägypten, ja, so ein paar Staaten sind schon dabei, wo man sich vielleicht eben dann schon mal anschauen müsste, was passiert eigentlich, wenn die auf Basis des Amount Bs dann zu einer Anpassung kommen, weil sie sagen, meine Vertriebsgesellschaft verdient jetzt aber, ich bin da irgendwo in der Matrix, verdient jetzt halt 4%. Aus deutscher Sicht dürfen die aber maximal 3% verdienen, weil ich eine Benchmark-Studie gemacht habe. Ne? Was passiert jetzt eigentlich mit diesem 1%-Punkt? Deutschland sagt, sie würden das nicht beanstanden, wenn ich das danach auch durchführe. Aber, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, im Gegensatz zu dem, was du vorhin gesagt hast, das BMF-Schreiben ist für den Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden, das nicht, sondern so wie die OECD es vorgesehen hat, erst ab 2025. Also diese eine Textziffer und mit dem Verweis auf die OECD-Paper von Amount B gilt erst ab, naja, wenn Sie den Podcast hören, für dieses Jahr.
Geht schneller, als man denkt. So, und schon ist es soweit.
Genau.
Schön, dass wir da nicht mehr irgendwie noch am Ende des Jahres was buchen müssen in den Jahresabschluss.
Also von daher in der Gesamtschau, bei Arbeitnehmerentsendungen sind wir beide uns ja nicht so ganz einig. Ja, okay, das passiert halt so. Bei den Finanztransaktionen, ich sag mal, keine Überraschungen zu dem Entwurf, ja. Und Amount B haben sie jetzt, ich sag mal, minimal invasiv versucht irgendwie zu lösen, indem sie vielleicht diese Regelung des nicht notwendigerweise Fremdüblichen was dabei im Round B bestimmt wird, ja, einfach nicht beanstanden. Aber man kann sich natürlich schon überlegen, also habe ich nicht, wir hatten das damals, glaube ich, Anker-Effekt genannt, ja, also mit unserer Matrix von 1 bis 6 haben wir dann nicht schon einen Anker-Effekt gesetzt, weil es fällt ja nicht vom Himmel, ja, also auch wenn uns nicht genau erklärt wurde, wie es gemacht wurde, hat die OECD, ich sag mal, eine ehrenwerte Institution, ja zumindest Benchmark-Studien gemacht und heißt empirisch überprüft und gesagt, was sind denn nun eigentlich die verschiedenen Industriegruppen und herausgefunden, bei Tierfutter verdiene ich weniger als bei Pharma und darum sind die einen in Gruppe 1 und die anderen in Gruppe 3 und da irgendwas rausgefunden. Also ganz weit weg vom Fremdvergleich ist es halt auch nicht, das, was da bei M&B steht. Also dass Vertriebsunternehmen irgendwas in dieser Bandbreite verdienen, das ist wahrscheinlich richtig und von daher würde ich sagen, go for it.
Ja, und ich glaube, für den Rechtsanwender ist es ja auch ganz schön jetzt vielleicht diese Lösung so, weil es natürlich eine gute Möglichkeit gibt, jetzt mit dem Thema einfach mal loszulaufen. Man muss jetzt nicht für alle Länder dieser Welt sofort komplett mit M&B irgendwie was tun, sondern das sind irgendwie 35 Länder. Die normale Gruppe wird jetzt vielleicht nicht mit allen 35 irgendwie direkt was zu tun haben, aber vielleicht so ein, zwei Goodie-Länder dabei haben. So, da kann man dann mal irgendwie dieses neue Thema antesten und auch Rechtssicherheit dann ja bekommen durch die Nichtbeanstandung. Das wird ja dann so sein, wenn das lokal entsprechend auch implementiert wird. So, das ist ja erstmal schön. Es sind auch Länder, wo ein gewisses Risiko dabei ist. Also ich habe mit Mexiko aktive Erfahrungen jetzt dieses Jahr gehabt, auch mit Malaysia und so. Also da kann man schon sagen, da bekommt man eine gewisse Rechtssicherheit hin, die vielleicht jetzt gerade so ein bisschen schwierig war auch teilweise. Also ich muss auch sagen, insgesamt finde diese, dass man da gar nicht groß rumgetan hat und auch diesen M&B jetzt über das BMF-Schreiben einfach so auch mitgenommen hat, finde ich gut. So Finanzierungstransaktionen, also wenn das im 3D-Fremdvergleich ist, dann ist auch M&B auch Fremdvergleich, das ist jetzt einfach mal so eine These in den Raum. Also von dem her alles okay, bei den Finanzierungstransaktionen hat sich angedeutet, dass es ein schwieriges Thema ist, das hat man so umgesetzt wie im Entwurf. Keine große Überraschung, naja, über die Arbeitnehmerentsendung werde ich jetzt auch nicht quasi mir den Heiligabend ruinieren lassen. Und ja, dann geht es im neuen Jahr weiter, wenn Sie das alle hören und bis dahin. War es das mit Transfer Pricing auf den Punkt für 2024. Wir bedanken uns bei Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns in diesem Jahr so gewogen und treu waren. Freuen uns auf die nächsten Folgen im neuen Jahr und da wieder Themenvorschläge und Anregungen sehr gerne über die E-Mail-Adresse podcast@wts.de. Kommen Sie gut ins neue Jahr und ja, wenn Sie das hören, dann ist es Ihnen gelungen. Viel Erfolg und Glück für dieses neue Jahr. Bis dahin.